Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Am Freitag beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. Das Mega-Ereignis findet unter ungünstigen Voraussetzungen statt. Die Corona-Pandemie hält auch die olympische Familie in Atem. Ein Lied davon singen kann Toni Innauer, der als Skisprung-Kommentator des ZDF nach China reist und der jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag nach Tirol.
Herr Innauer, Sie haben am Wochenende noch für das ZDF das Skispringen in Willingen in Deutschland kommentiert und fliegen jetzt nach Peking. Wie groß ist denn der persönliche Aufwand, vor allem was die Corona-Sicherheitsmaßnahmen betrifft?
Ja, das habe ich selber unterschätzt. Das ist ein gigantisches digitales Rennen jetzt, bevor wir da überhaupt zum Fliegen kommen. Erstens haben wir alle neue Handys und Rechner erhalten, weil man da auch nicht sich ganz sicher ist, ob das alles unbeschadet sonst zurückkommt. Und wir sind also täglich beim Testen. Es gibt ganz vorprogrammierte Abläufe von Zollerklärungen bis zu diesen Healthcare-Geschichten. Wir müssen seit 14 Tagen schon täglich Körpertemperaturen und Befindlichkeit eingeben. Wenn man irgendetwas vergisst, dann läuft man Gefahr, dort vor geschlossenen Türen zu stehen.
Mittlerweile steigen auch innerhalb der Skisprung-Community die Infektionszahlen. Was sagt Ihnen denn Ihr Bauchgefühl? Wie wird das ausgehen?
Ja, ich glaube, dass man dazu gar nichts sagen kann, wie es wirklich passiert. Aus meiner Erfahrung ist, dass wir immer wieder den einen oder anderen positiven Fall gehabt haben, aber in Blasen, die nicht komplett geschlossen waren. Also wenn die Athleten wieder nach Hause gekommen sind oder irgendwo Abendessen waren etc., dann hat es wieder etwas gegeben. Hier, glaube ich, begegnen wir nur vermummten Chinesen und lauter Menschen, die sonst dreifach geimpft und mehrfach getestet sind. Die Gefahr ist natürlich deutlich geringer, aber trotzdem sieht man es auch bei uns im ZDF. Es gibt den einen oder anderen positiven Fall. Da geht es dann auch um diesen CT-Wert, der ein bisschen unterschiedlich interpretiert wird. China ist da noch päpstlicher und noch genauer und es ist also nicht auszuschließen, dass es den einen oder anderen Fall gibt. Ich glaube allerdings nicht, dass das total explodieren wird.
Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie Ihre Arbeit in Peking ablaufen wird?
Ja, ich habe vage Vorstellungen, wie es sein wird. Weiß auch, dass Wettkampfstätte, Unterbringung und Mediencenter relativ knapp beieinander liegen. Das macht es leichter. Ist alles leicht erreichbar. Flexibilität ist überhaupt keine gegeben. Wir dürfen nur Shuttles und Autos des Veranstalters benutzen, sind sonst praktisch eingezäunt, haben kein Fitnessstudio in unserem Hotel. Da werde ich meine 12 Tiroler rauspacken und damit überleben, wenn man selber sich im Zimmer ein bisschen bewegen kann. Nicht einmal ein Tischtennistisch, was man erwartet hätte, dass man in China zumindest irgendwo einen hat, ist auch nicht gegeben.
Sie erinnern sich ja sicher noch an die Winterspiele von 1976, als Sie hinter Karl Schnabel die Silbermedaille geholt haben und an die Spiele von 1980, als Sie in Lake Placid dann Olympiasieger geworden sind. Was macht denn aus Sicht der Sportlerinnen und Sportler der Reiz von Olympia aus?
Ja, der Reiz ist eigentlich schon der, dass es ein Weltsportereignis wird, dadurch, dass verschiedenste Sportarten mit ihren ganzen Lobbys und Communities einbezogen sind und dass man Eisschnellläufer, Eishockeyspieler, Skifahrer und unterschiedlichste andere Sportarten, die man sonst das ganze Jahr nicht trifft, an einem Ort versammelt sind und damit auch noch zusätzliche Nationen interessiert sind, viel stärker involviert sind. Die Amerikaner beispielsweise als ganz dominierende Nation bei Olympischen und federführende Nation bei Olympischen Spielen, andere Sender. Also man merkt, es ist ein Sportgroßereignis und nicht vergleichbar mit Weltmeisterschaften aus dem Skisport oder Ähnlichem.
Die ersten Berichte von Athletinnen und Athleten aus Peking vielen positiv aus. Glauben Sie, dass angesichts der Bedingungen, die Sie jetzt geschildert haben, so etwas wie Stimmung überhaupt aufkommen kann?
Ja, es wird schon nicht leicht, glaube ich. Und man muss mit einer bestimmten Portion, soll ich sagen, Launigkeit oder auch ein bisschen Galgenhumor dort hineingehen und mit großen Einschränkungen rechnen. Alle, die wir und so wie meine Generation auch noch das Bundesheer mitgemacht haben, da ist man ja gewöhnt, dass man sich einfach einschränken muss, auf engstem Raum miteinander auskommen muss, nicht sich über jeden geringen Widerstand aufregen darf. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung, wenn man so herangeht. Eine Riesenstimmung. Es könnte vielleicht etwas ganz Besonderes passieren, mit dem alle noch nicht rechnen, aber unter normalen Voraussetzungen, wie Stimmungen entstehen, kann man sie hier, es gibt ja kein Österreichhaus, es gibt ja keinen Treffpunkt. Alles findet stark virtuell statt. Und das ist vielleicht das erste Mal, habe jetzt mal den Gedanken gefasst, mir geht so ähnlich, ich bereite mich auf E-Sport-Weltmeisterschaften vor. Ich habe eigentlich alles ist nur in meinen Handys und Computern findet das Ganze statt und dort. Aber es ist auch für mich nochmal vielleicht ein gewisser Schub mit den Dingen, noch einen Schritt weiter zu tun, obwohl uns Corona eh schon gefordert hat, aber Olympia setzt noch einen drauf, ja.
Die Vergabe der Spiele nach Peking wurde und wird nach wie vor heftig kritisiert. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann es einerseits nachvollziehen, dass das kritisiert wird. Wir in Tirol hätten ja die Chance gehabt, vielleicht ein anderes Angebot zu machen an die Olympia. Und schlicht und ergreifend ist dem IOC, sind dem die Möglichkeiten und die Wahlmöglichkeiten ausgegangen. Und die Alternative, Olympische Spiele komplett ausfallen zu lassen, die ist natürlich auch nicht in Frage gekommen. Und deshalb hat man etwas genommen, das aus verschiedenen Gründen hochinteressant ist, was das Geschäftliche betrifft, mit Sicherheit, und vielleicht auch interessant ist, was so die Pioniertätigkeit des Skisports, des Wintersports betrifft. Man hat ja dort Anlagen gebaut. Das ist ja unvorstellbar für uns, was da alles gemacht worden ist. Die Olympiasprungschanze, das habe ich erst letzte Woche erfahren, die gibt es ein zweites Mal. Die ganze Anlage, die ja zig Millionen, hunderte Millionen gekostet hat, die gibt es in der Nähe von Peking noch einmal. Also ein Klon dieser Anlage steht dort noch einmal direkt am Stadtrand. Ist unglaublich, aber wahr.
Aber reichen 300 Millionen potenzielle Wintersportfans aus, um alle Bedenken beiseite zu wischen?
Na, mit Sicherheit nicht. Das ist ein ambivalentes Unternehmen, diese Olympischen Spiele. Das wird es auch bleiben. Und natürlich kann vielleicht hinterher etwas entstehen, gerade auch was jetzt das Marktwirtschaftliche betrifft, was den Skisport betrifft oder auch was Skispringen betrifft. Vielleicht ist es sogar wirklich der Anstoß dazu, und das werden wir dann irgendwann vielleicht auch verfluchen, wenn die Chinesen so unschlagbar stark im Skispringen sind wie derzeit im Wasserspringen, dann denkt man, hätte man die Olympischen Spiele doch gescheiter in Tirol gemacht.
Der deutsche Biathlonchef Bernd Eisenbichler hat vor kurzem das IOC aufgefordert, ein politisches Statement zu den Vorgängen rund um Tibet und die Uiguren abzugeben. Ist das richtig?
Ja, das kann man natürlich alles versuchen, nur die werden sich in diesem Zusammenhang als geduldete Gäste in so einem Riesenreich, für das Menschenrechte absolut nicht an erster Stelle und nicht auf der Tagesordnung steht, die kümmert es relativ wenig. Die haben auch mittlerweile ein anderes Selbstvertrauen und würden wir vielleicht überrascht sein, wenn sie beginnen, uns als Europäer oder auch Amerikaner die Leviten zu lesen und uns darauf aufmerksam zu machen, wie wir in den letzten 100 Jahren mit Menschenrechten umgegangen sind. Ich glaube, die Chinesen lassen sich nicht mehr alles gefallen. Trotzdem könnten wir vielleicht ihnen behilflich sein mit den Erfahrungen, die man bei uns gemacht hat, mit Minderheiten. Das ist gar nicht so lang her. Auch braucht sie nur an Kärnten zu erinnern, wie das mit den slowenischsprachigen Minderheiten war, etc. Natürlich weit entfernt davon, was man von Uiguren-Camps hört. Aber trotzdem sind wir auch nicht gerade zart beseitigt umgegangen. Aber wir hätten vielleicht den einen oder anderen Erfahrungen gemacht, um Ländern zu erklären, dass einen diese Vergangenheit, wenn man es mit den Minderheiten und mit den ursprünglichen Ländern, auch Amerika hat da nicht so eine tolle Geschichte mit den Indianern oder Kanada, wenn man da nicht menschenrechtswürdig umgeht, dass einen diese Vergangenheit eines Tages einholen wird. Das können wir als Europäer sagen, aber nicht unbedingt nur mit dem Finger dorthin zeigen, wie schlecht sie alles machen.
Was halten Sie denn von den Boykottdrohungen westlicher Politiker?
Gehört wahrscheinlich auch zu dem Spiel, soll andererseits auch die Sportler aus der Schusslinie nehmen, weil von Sportlern, von Trainern dann zu verlangen, dass sie in ihrem höchst wichtigsten Arbeitszeitraum und Zeitfenster sich mit diesen Dingen beschäftigen und sich dort als Aktivisten mit einem System auseinandersetzen, die sie nicht durchschauen können. Das ist ein bisschen viel verlangt. Und darum haben die wahrscheinlich die Idee geboren, das über die Politiker zu spielen und zumindest ein Zeichen zu setzen. Oft einmal ist das ein Zeichen, was sie genau wissen, das hilft in China relativ wenig, aber es ist ein Zeichen an die Innenpolitik oder an die Menschen zu Hause.
Wie sollen denn die Sportler selber mit diesem Thema umgehen, zumal das IOC ja Sanktionen in den Raum gestellt hat für politische Äußerungen?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ein bisschen ist es auch gelockert worden, dass also das ÖOC hat sich da offener gezeigt, wie ich mitbekommen habe aus Aussendungen, dass die Sportler also durchaus sich auch äußern können. Aber es wird ja jeder natürlich zunächst einmal ist ihm das Hemd näher als der Rock und er weiß, er hat jetzt diese 14 Tage, wenn er sich zu weit hinauslehnt, dann kommt er vor lauter Interviews und Anfragen und möglicherweise noch einen zusätzlichen Shitstorm eigentlich nicht dazu, seine Mission zu erfüllen, auf die er sich jetzt 4 Jahre lang vorbereitet hat, nämlich möglichst guten Sport abzuliefern, wenn es soweit ist.
Toni Inauer, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg und viel Glück in Peking und kommen Sie gesund wieder nach Hause.
All das kann ich brauchen. Herzlichen Dank. Schöne Grüße.
Zur Innenpolitik jetzt. Seit dem Wochenende sorgen Nebenabsprachen zum Koalitionsabkommen zwischen ÖVP und Grünen für Unruhe in der Bundesregierung. Ich spreche darüber mit dem international anerkannten Korruptionsexperten Martin Kreutner, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Kreutner.
Schönen guten Nachmittag, Mahlzeit.
Herr Kreutner, diese Sideletters belegen inhaltlich brisante, der Öffentlichkeit bis jetzt aber nicht bekannte Absprachen der beiden Koalitionsparteien. Wie beurteilen Sie diese türkis-grüne Geheimniskrämerei?
Also ich beurteile es natürlich problematisch. Absprachen, die angeblich super normal sind, können nicht gleichzeitig super geheim sein. Das Zweite ist natürlich zu hinterfragen, was steht in derartigen Absprachen. Wenn es Dinge sind, wo man sich für Eventualitäten in der Zukunft wappnen will, dann wird das durchaus legitim und in Ordnung sein. Wenn es hier aber um Postenabsprachen geht, die zum Teil die Justiz betreffen, um Deals geht, die den ORF betreffen, beziehungsweise auch staatsneue Unternehmungen, dann muss die Frage erlaubt sein und drängt sich auf, ob das Ganze noch gesetzeskonform ist. Sprich, ORF-Gesetz sagt ganz klar, dass die Stiftungsräte unabhängig sind und ihre Entscheidungen ohne Beauftragung fällen sollen. Im Aktiengesetz steht ganz klar drinnen, dass der Aufsichtsrat den Vorstand bestellt, und zwar unabhängig nach bestem Wissen und Gewissen, was das Firmeninteresse ist und nicht Aufträge der Politik erfüllt. Also hier werden sich wahrscheinlich einige Damen und Herren durchaus unangenehme Fragen gefallen lassen müssen.
ÖVP und Grüne beeilen sich, das Ganze als ganz normal abzutun. Sie kennen die heimische Innenpolitik auch schon viele Jahre. Ist es tatsächlich Business as usual, solche Sachen, Postenvergaben oder schwierige Entscheidungen wie Kopftuchverbot so abzusprechen?
Na, offensichtlich, was wir in den letzten Tagen gelernt haben, ist es leider Gottes offensichtlich Business as usual. Wobei offensichtlich aber gleichzeitig auch nicht alle, nicht einmal die Entscheidungsgremien der betreffenden Parteien immer alles gewusst haben. Wenn man derartige, und der Gesetzgeber räumt das ja ein, in manchen Bereichen zumindest Posten besetzen kann, dann bitte soll man das auch entsprechend transparent machen, beziehungsweise auch die Entscheidungsfindungsprozesse offenlegen. Aber auf der einen Seite Ausschreibungsverfahren zu zelebrieren, die den Steuerzahler ja sehr viel Geld kosten. Wir reden ja bei diesen Posten unter anderem die Hinzunahme auch von Personalberatungsunternehmungen, die für solche Posten gerne einmal fünf- und sechsstellige Beträge verrechnen für die Kandidaten, Kandidatinnensuche etc. Also da geht es um Steuergeld, das ist dem kleinen Durchschnittsbürger, auch mir, nicht wirklich mehr weiszumachen. Und ich warte auf den Tag, an dem einmal ein Kandidat oder eine Kandidatin, die unterlegen sind, auch den Zivilrechtsweg einschlägt und Schadenersatzprozesse anstellt, weil ja mit einer Bewerbung auch entsprechender Aufwand verbunden ist, bis hin zum Verdienstentgang. Die Gerüchte sagen ja, dass es insbesondere bei der Bestellung des letzten ÖBAG-Vorstandes, also nicht des derzeitigen, sondern des vorangehenden, durchaus auch sehr qualifizierte Kandidaten aus dem Ausland gegeben hat. Also die werden sich auch gewisse Fragen stellen natürlich.
Stellen diese Absprachen für Sie schon eine Form der Korruption dar?
Letztendlich, dort wo es Gesetzesüberschreitungen betrifft, definitiv ja. Und alles andere wird man also auch sehr kritisch beurteilen müssen. Also ich würde es nicht ausschließen. Für mich geht es, ja, es geht in Richtung Tendenzkorruption.
Für Sie beginnt also Korruption dort, wo Gesetze verletzt werden?
Also dort ist es definitiv schon zu überprüfen, ob es Korruptionstatbestände gibt. Als Jurist muss ich natürlich dazu sagen, einerseits die obligatorische Unschuldsvermutung natürlich, was laufende Dinge betrifft. Und das Zweite, die Juristen gießen das ja alles letztendlich dann auch in sogenannte Tatbestände. Festzuhalten gilt es aber auch, dass Korruption ja breiter ist als nur jetzt letztendlich das Strafrecht. Wir haben ja auch im Arbeitsrecht, im Disziplinarrecht und in sonstigen Rechtsmaterien viele Wirtschaftstreibende, werden das aus der sogenannten Compliance-Landschaft auch kennen, durchaus eine breite Begrifflichkeit. Und um es vielleicht auch in ein Stichwort oder einen Spruch zu fassen, also all das, was moralisch verwerflich ist, kann doch nicht auch politisch opportun sein.
Ein Rezept gegen die Korruption könnte breite Transparenz sein, aber genau da scheint es in der Politik zu happern.
Das ist leider richtig, entgegen den Ankündigungen. Wir erinnern uns ja, dass nicht nur diese Regierung, sondern auch die Vorgängerregierung und auch schon Vorvorgängerregierungen immer wieder in ihren Regierungsprogrammen oder auch in öffentlichen Ankündigungen verlautbart haben, sie wollen jetzt Informationsfreiheitspaket umsetzen, sie wollen moderne Antikorruptionsgesetzgebung umsetzen, sie wollen die Parteienfinanzierung, nämlich die Transparenz der Parteienfinanzierung erhöhen, sie wollen dem Rechnungshof mehr Kontroll- und Einschaurechte geben. Es ist die Hinweisgeberrichtlinie der Europäischen Union, die ja eigentlich obligatorisch umzusetzen gewesen wäre, mit 17. Dezember des vergangenen Jahres noch offen. Es gibt also sehr viel offene Baustellen, die noch nicht abgearbeitet sind. Und das schadet letztendlich dem Wirtschaftsstandort Österreich. Es schadet aber auch der Demokratie als solches. Ist es ein demokratiepolitisches Problem auch, weil die Politikverdrossenheit, wie wir alle leider Gottes wissen, zunimmt, und zwar massiv zunimmt. Und ich darf erinnern, das Sora-Institut erst im Dezember, also vor wenigen Wochen, festgestellt hat, dass in Österreich 90% der Bürger und Bürgerinnen davon ausgehen, dass die Politik eine sehr hohe Korruptionsaffinität hat, also gefährdet ist durch Korruption oder auch selber Korruption anfällig ist. Also ich glaube nicht, dass das im Sinne des Gemeinwohls ist oder auch im Sinne dessen, was wir uns alle als Bürger und Bürgerinnen vorstellen.
Sie sind einer der führenden Proponenten des Volksbegehrens für Rechtsstaatlichkeit und Antikorruption. Was ist los in Österreich, dass es solch eine Initiative braucht, die noch dazu von namhaftesten Juristen unterstützt wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn Sie mich ehrlich sein lassen, hätte ich mir gewünscht, dass das nicht notwendig ist, sondern dass diese Selbstreinigungsprozesse durchaus auch aus eigenem stattfinden. Letztendlich hat es aber doch letztes Jahr dann 2-3 Ereignisse gegeben, die uns dazu veranlasst haben, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und, wie Sie selber schon gesagt haben, über ein sehr breites Spektrum der Bevölkerung, Damen und Herren, zusammenzurufen. Und wir sehen das wirklich als überparteiliche Initiative. Uns geht es nicht darum, jetzt einzelne Personen, einzelne Parteien oder was auch immer vorzuführen, sondern uns geht es darum, einen Diskussionsprozess anzuregen und zu sagen, also so wollen wir doch auch im Ausland nicht wahrgenommen werden als Österreicher und Österreicherinnen. Wir sind im Großen und Ganzen eine stabile Demokratie. Uns geht es im Großen und Ganzen im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich gut. Bitte setzen wir das doch nicht auf das Spiel und schädigen wir unseren Ruf damit, nämlich auch den Standort Österreich, das Ansehen Österreichs und auch wir alle haben ein Recht darauf, dass sich unsere Vertreter in den Entscheidungsgremien der Politik nicht nur am Strafrecht messen, sondern dass sie auch dieser Vorbildwirkung, aber letztendlich auch dieser Vorbildverantwortung nachkommen. Wie will man vom einfachen Handwerker, von der Bäuerin verlangen, dass sie ihre Steuererklärung ordnungsgemäß und vollständig ausfüllen, wenn wir gleichzeitig davon lesen, dass sich manche sehr hochrangige Entscheidungsträger im Finanzministerium als Hure der Reichen verstehen? Wie wollen wir kommunizieren, dass wir Österreich nach vorne bringen wollen, wenn gleichzeitig die Wahlbevölkerung als Pöbel oder als Tiere abgetan werden? Also das kann es wohl nicht sein.
Der Erfolg eines Volksbegehrens wird immer auch mit der Anzahl der Unterschriften gemessen. Wo liegt denn da Ihr Ziel?
Also ich weiß, dass man es natürlich versucht, derartig zu quantifizieren. Ich möchte aber doch auch in Erinnerung rufen, dass das Volksbegehren bis dato eigentlich schon Wirkung gezeigt hat und damit natürlich auch gewissen Erfolg schon gezeitigt hat. Es wurde das sogenannte Razzienverbot im öffentlichen Sektor, konnte jetzt schon Gott sei Dank verhindert werden. Das Thema ist wieder, kann man sagen, leider, aber faktisch ist wieder breit in Diskussion, weil es eben Anlässe gibt. Wir haben in der sogenannten Unterstützungsphase, also noch bevor wir überhaupt in die Eintragungswoche kommen, die vom 2. bis zum 9. Mai stattfindet, über 80.000 Unterstützungserklärungen schon gewinnen können. Und wir sind sicher, dass wir die 100.000 für den parlamentarischen Prozess erreichen werden, beziehungsweise also jede Stimme, die über die 100.000 hinausgeht. Und ich hoffe und bin zuversichtlich, dass es sehr, sehr viele Stimmen über die 100.000 hinausgeht, ist ein starkes Zeichen, dass hoffentlich auch dann letztendlich der Gesetzgeber, das Parlament und eine breite Öffentlichkeit hier mitgeht und sagt, wir brauchen einen Reinigungsprozess. Vielleicht auch einfach, dass wir neu starten und sagen, jetzt wirklich nicht nur den versprochenen neuen Stil, sondern auch den gelebten neuen Stil umsetzen.
Herr Kreutner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Wien.
Herzlich gerne. Schöne Grüße in meine Tiroler Heimat, Tirol.
Zum Schluss noch zum Tourismus. In der Vorwoche hat eine Novelle zum Tiroler Tourismusgesetz heftige Diskussionen ausgelöst. Einer der Kritiker war Hans Entner, der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Tiroler Tourismusverbände. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Herr Entner, im Namen des Verbands der Tiroler Tourismusverbände haben Sie scharfe Kritik an dieser Novelle geübt. Im Kern geht es um die rechtliche Verankerung von Nachhaltigkeitskoordinatoren, auch die verpflichtende Abfassung von Nachhaltigkeitsstrategien und jährliche Berichte stoßen den Tourismusverantwortlichen im Land sauer auf. Sind Sie generell gegen Nachhaltigkeit im Tourismus?
Na, das muss man schon klarstellen. Also erstens war es keine heftige Kritik, sondern nur eine schriftliche Stellungnahme auf einen ersten Entwurf, auf den wir reagiert haben und wo wir versucht haben, die Punkte Bürokratie und Aufwand ein bisschen zu minimieren. Und selbstverständlich gibt es keinen generellen Widerstand gegen Nachhaltigkeit, weil ich wüsste nicht, in welcher Entscheidung oder in welchem Handeln der letzten Jahre dieses Thema nicht immer dabei war. Also das ist sowas von selbstverständlich. Aber es stimmt, durch diese Berichterstattung ist der Eindruck entstanden, beziehungsweise für mich unverständlich dann in den Kommentaren besonders deutlich hervorgekommen. Selbstverständlich sind wir nicht gegen die Nachhaltigkeit. Es war schlicht und einfach eine Stellungnahme auf die Art und Weise, wie diese Novelle zustande kam. Und man muss immer sich dessen bewusst sein, wir haben momentan im Tourismus andere prioritäre Sorgen, als wir jetzt einen Nachhaltigkeitskoordinator dringend zu installieren.
Es heißt, dass diese Novelle im Vorfeld nicht mit Ihnen, mit den Tourismusverbänden abgesprochen war.
Naja, es hat im Vorfeld eine Diskussion gegeben über den Tiroler Weg, bis der zustande gekommen ist. Und da hat es von Seiten der Tourismusverbände andere Vorstellungen gegeben, wie man sowas machen könnte. Zum Beispiel mit einer fixen Nachhaltigkeitsabgabe. Denn wenn man konkrete Maßnahmen umsetzen will, muss man sie auch finanzieren. Und man hat sich aber dann eben auf eine andere Art geeinigt. Das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess, den wir ja auch nicht alleine bestimmen, sondern das ist ja auch eine politische Entscheidung auch im Ende des Tages. Und der ist halt jetzt einmal so ausgegangen. Und mehr war es nicht. Also ich sehe es für einen Sturm im Wasserglas.
Landeshauptmann Platter, der auch Tourismusreferent ist, hat insofern reagiert, als jetzt nicht mehr jeder Verband einen eigenen Nachhaltigkeitskoordinator braucht, sondern dass sich mehrere Verbände zusammenschließen können. Außerdem haben Sie jetzt ein Jahr Zeit, um Ihre Strategien zu überdenken. Ist das ein akzeptabler Kompromiss?
Ja, das ist überhaupt kein Problem, weil das sowieso passiert und natürlich macht Sinn, wenn man in gewissen Regionen diese Dinge auch verbandsübergreifend macht. Manchmal ist es so, dass die Destinationen sehr klar definiert sind, wie zum Beispiel bei uns am Aachensee. Manchmal macht es Sinn, wenn man das Zillertal hernimmt, dass sich vier Verbände, die ja sowieso schon über die Zillertal-Werbung sehr stark vernetzt und zusammenarbeiten sind, dass die das gemeinsam machen. Und dann gibt es Sachen wie der DVB Innsbruck, der einfach irrsinnig divergent ist und von der Stadt bis zum Selran auf oder bis nach Mimming auf die Sachen machen muss, das ist dann nicht so einfach. Also ich glaube nicht, dass man da mit einem Raster drüber fahren kann, sondern dass man sich das schon punktuell anschauen muss. Und das macht natürlich absolut Sinn, wenn dem Genüge getan wird im Gesetz.
Ein großes Manko ist, und das haben Sie in Ihrer Stellungnahme auch geschrieben, dass die Verbände gegenüber den Verbandsmitgliedern keine Handhabe haben, um tatsächlich dann diese Nachhaltigkeit dann auch in Umsetzung zu bringen.
Ja, das ist richtig. Da gehören meiner Meinung nach auch wie immer die Gemeinden mit ins Boot, weil immer wo ein Tourismusverband und eine Gemeinde gut harmonieren, lassen sich die Sachen sinnvoll umsetzen und wo diese Harmonie eben nicht gegeben ist, wird es ziemlich schwierig, weil ein Tourismusverband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, aber hat kein Durchgriffsrecht. Also, und wenn man das nicht gut miteinander abstimmt, dann wird es ziemlich zahnlos. Und wir wollen ja, dass Nachhaltigkeit gelebt wird. Und zwar in allen Bereichen, also nicht nur die ökologische, auch die ökonomische und natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit ist ein Alltagsthema. Aber wenn man es nicht umsetzt oder umsetzen kann, dann ist es natürlich das Papier nicht wert, auf dem die ganzen Konzepte stehen.
Neue Konzepte kosten immer auch viel Geld. Geld, das die Tourismusverbände nicht haben. Erwarten Sie, dass das Land da einspringt auch?
Nein, das erwarte ich eigentlich nicht. Das Land hat jetzt den Tourismusverbänden in den letzten zwei Jahren sehr gut geholfen, weil der Tourismusverband hat zwei Einnahmen. Das ist die Kurtaxe und die Tourismusabgabe und beide sind halt extrem ausgefallen und damit steht man da. Andere eigene Einnahmen hat der Großteil der Tourismusverbände nicht. Da ist geholfen worden, da sind wir sehr froh drum. Und das Wichtigste war, dass wir die Mitarbeiter in Beschäftigung halten konnten, denn die Tourismusverbände waren nicht berechtigt, ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken, beziehungsweise nur zu ganz, ganz geringen Teilen. Aus einer gesetzlichen Geschichte heraus, weil es Körperschaften öffentlichen Rechte sind, genauso wie die Gemeinden ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken konnten.
Die Idee hinter dieser Novelle ist ja, diesen von Ihnen angesprochenen Tiroler Weg, also die Tourismusstrategie des Landes, im Gesetz zu verankern. Braucht es das überhaupt?
Tja, braucht es das überhaupt? Ich meine, es ist einmal ein Zeichen und ein Signal. Ich denke schon, dass es den ein oder anderen Anstoß auch brauchen wird, weil es sonst nicht passieren wird und viele Dinge dann im Alltag ganz schnell untergehen. Also, dass man dem einen besonderen Akzent gibt, das ist in Ordnung. Der Aufwand, der dahinter steht, sei es der organisatorische, der bürokratische und so weiter, über den dürfen wir noch diskutieren.
Wie zufrieden sind Sie denn mit diesem Tiroler Weg?
Tja, wie zufrieden bin ich mit dem Tiroler Weg? Ich hätte gerne noch mehr Ecken und Kanten dabei gehabt bei dem Tiroler Weg. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn man manche Dinge noch klarer und schärfer anspricht, wie zum Beispiel diese Nachhaltigkeitsabgabe. Aber wie immer gibt es halt dann in einer breiten Diskussion auch einen Kompromiss. Ne?
Dass sich der Tourismus generell ändern müsse, war bereits vor Corona klar. Wir reden von Overtourism, ist überall in aller Munde. Was können die Tourismusverbände da für einen Beitrag leisten?
Ja, ich glaube, jeder für sich. Also ich meine, der Tourismus muss jetzt nicht wegen, hat keine Krise, die jetzt, sage ich, Corona an den Tag legt und sagt, ab jetzt nach Corona müssen wir mit einem anderen Tourismus starten. Das, glaube ich, ist Quatsch. Das hat vorher ganz gut funktioniert und punktuell gibt es Sachen, die halt sich entwickelt haben. Overtourism ist jetzt ein Schlagwort, das hat manche überrascht. Praxer Wildsee, besondere Punkte, die eine Instagram-Ability haben oder so. Das sind Dinge, die man vorher nicht so gekannt hat und plötzlich wurde man überrannt. Ich meine, wir haben das ja auch im letzten Sommer erlebt, aufgrund der Einschränkung, der Reiseeinschränkungen und dass nur der heimische Markt vorhanden war. Da waren plötzlich Leutmengen am Wochenende da, mit denen man vorher nie gerechnet hat, an Plätzen, wo man sie vorher nicht gesehen hat. Und ich glaube, wichtig wird sein, ein sinnvolles Miteinander, mehr Rücksichtnahme, mehr Respekt und mehr Hausverstand und dann kommen wir natürlich viel, viel weiter.
Aber das sind Sachen, die müssten ja an und für sich die Gäste machen, die dann herkommen.
Beide Seiten.
Letzte Frage, wir stehen kurz vor den Semesterferien. Es sind Lockerungsschritte angekündigt, nun nicht in Kraft. Welche Hoffnungen haben Sie denn für jetzt den Frühling und dann speziell natürlich für den Sommer?
Also ich versuche ja immer, so gut es geht, einen Überblick zu haben, obwohl wir in Zeiten leben, wo jeder jemanden kennt, der sich nicht mehr auskennt. Es ist ganz schwierig, den Durchblick zu haben. Von meinem Gefühl her fallen jetzt die ersten Dominosteine und das wird immer schneller gehen und es werden immer mehr werden. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir in der Normalität zurückkehren und auch irgendwann die Maske-Geschichte sein wird, weil es für den Gast schon erträglich ist, aber für die Mitarbeiter ist es brutal, 8 Stunden mit der Maske zu arbeiten. Für die Kinder ist es für mich also unzumutbar, was da teilweise passiert. Und es wird immer schwieriger, auch zu verstehen, was noch Sinn haben soll oder nicht. Natürlich, ich glaube, wir haben uns da alle mehr oder weniger wacker durchgekämpft, aber wir freuen uns wahnsinnig drauf, wenn es lockerer wird, auch im Tourismus.
Herr Entner, danke vielmals für das Gespräch.
Gerne.
Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Inhalte können Sie wie immer in den Print- und Online-Ausgaben der Tiroler Tageszeitung nachlesen und im TT-Podcast nachhören. Danke und auf Wiedersehen.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.